Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Bald ist wieder Next-Gen-Zeit und ich weiß von vielen Leuten, mit denen ich mich selber so auf Turnieren unterhalten habe in letzter Zeit, dass echtes Interesse immer weiter steigt, auch so in Deutschland. Also dass immer mehr Leute das auf dem Schirm haben, diese Turnierreihe. Und auch mal zumindest ein, zwei Wochenenden im Jahr hinfahren wollen, um die Erfahrung mitzunehmen. Und auch heute habe ich wieder jemanden hier, der da schon die ein oder andere Erfahrung mitnehmen konnte und auch sehr passable Ergebnisse einfahren. Heute bei mir Finn Prokop. Hi.
Ja, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Lass uns vielleicht mal reingehen für die Leute, die deinen Namen noch nicht so auf dem Schirm haben. Wie bist du selber zum Dart gekommen einerseits, andererseits aus welcher Ecke Deutschlands kommst du und wie ist so dein aktueller Stand? Was spielst du aktuell so im Schnitt?
Also ich komme aus Hameln, das ist in Niedersachsen, ist so in der Nähe von Hannover, würde ich mal sagen. Ich habe angefangen im Verein zu spielen im Januar 23, also ist auch noch gar nicht so lange her, habe aber tatsächlich schon länger zu Hause immer ein bisschen gespielt. Und zum Darts gekommen bin ich, das müsste die Weltmeisterschaft 2018 gewesen sein, glaube ich. Hatte ich Ferien, glaube ich, und da habe ich zufällig Darts geguckt und das erste Spiel, was ich gesehen habe, war, wie der Zufall es wollte, Adrian Lewis gegen Kevin Münch. Und ja, danach war dann halt klar, dass das auf ein längerfristiges Hobby dann hinauslaufen muss.
So, glaube ich, eins der Spiele, was den meisten so noch tatsächlich mit am meisten von deutschen Spielen im Kopf geblieben ist.
Ja, auf jeden Fall. Außer wenn man jetzt Gaga da noch 2021 oder 22
Ja,
mitnimmt.
bei Kevin Münch vor allem so, weil das so, die meisten hatten seinen Namen noch ja nicht auf dem Schirm, so die jetzt, sag mal, nur WM gucken und so. Und dann kommt der und haut da gleich so ein Ding raus. Hat er jetzt auch gerade, ich glaube, vor kurzem eine
Bundesliga
Folge.
gewonnen.
Genau, Bundesliga gewonnen
Ja.
und den entscheidenden Check gemacht, ne? 104 zum Sieg raus
Ja,
einfach.
der hat das ganze Wochenende, also ich habe mir das angeguckt im Livestream, der hat das ganze Wochenende komplett brutal gespielt. Also das war halt auch wieder Vintage Mönch.
Ja, war wirklich krass. Mal gucken, was in Zukunft kommt. Aber lass uns erstmal bei dir bleiben. Wie sieht aktuell so dein Schnitt aus, was du da so spielst, wenn du jetzt das so zusammenfassen müsstest?
Boah, momentan ist schwierig, das so zusammenzufassen, weil es sehr stark schwankt. Das ist das, was also normalerweise nicht so mein Ding. Sonst hat mich meine Konstanz eigentlich immer relativ ausgezeichnet, dass ich halt wirklich viel so im Bereich zwischen 71 und 77 so gespielt habe. Ja, momentan ist es wirklich ein bisschen schwankender. Jetzt war ja Development Tour vor ein paar Wochen. Da war halt auch so von 75 bis 63 war dann halt alles dabei. Aber ja, also momentan würde ich sagen, es ist so ungefähr bei 70.
Also auf jeden Fall schon ein sehr, sehr stabiles Niveau, wo ich weiß, dass viele, die zuhören, das so als Ziel haben, irgendwann da mal hinzukommen. Ich selber unter anderem auch. Bei mir ist es auch sehr, sehr schwankend momentan. Auch wirklich viele schlechte Spiele wieder unter 60 dabei. Lass uns mal reingehen, wie du dann dieses Niveau erreicht hast, so ein bisschen in deinen Weg dahin. Du sagst, du spielst ja auch noch ja nicht so lange im Verein, also so kompetitiv und Co. Wie hat es denn bei dir angefangen? Also wie schnell hast du gemerkt, dass du besser wirst? Oder wie schnell hast du so eine 60 stabil hinbekommen?
Ja, ich würde sagen, als ich angefangen habe, wird das so eine Ende 40 gewesen sein, tippe ich mal. Und dann habe ich mich wirklich zu Hause, weil ich echt viel gespielt habe dann zu Hause, auf ein relativ gutes Niveau hochgekämpft. Das wird dann so Ende 50, 60 gewesen sein oder so. Und das ist dann halt auch ein Phänomen, was viele Spieler kennen, wenn man dann wirklich mal rausgeht und dann halt wirklich mal vor Leuten Turniere spielt, dann performt man die ersten paar Turniere halt immer über. Das ist einfach so. Und das wird dann so 65 gewesen sein. Und dann ist das wirklich relativ schnell innerhalb von 3, 4 Monaten auf wirklich konstant Anfang 70 hochgegangen. Also das hat wirklich nicht lange gedauert eigentlich.
Das ist ja dann wirklich ein sehr, sehr schneller, stabiler Aufstieg. Dann lass uns vielleicht mal gleich in dein Training reingehen, zu früher Stunde hier. Wie sieht es bei dir aus? Wie trainierst du? Wie viel trainierst du und in welcher Kontinuität?
Also ich versuche schon jeden Tag mindestens 1 Stunde zu schaffen eigentlich. Und da mache ich halt auch nur so Sachen, auf die ich halt Bock habe. Also es gibt halt mal Tage, da stehe ich einfach nur da und versuche halt ein paar 180s ins Board zu ballern. Dann gibt es aber halt auch wirklich Tage, wo ich mich 1,5 Stunden hinstelle und einfach nur 121 spiele. Also so 501 gegen Computer spiele ich gar nicht eigentlich. Und ja, ansonsten, was meiner Meinung nach auch ein ganz gutes Trainingsspiel ist, ist Cricket und Catch 40. Also Cricket ist vor allem, da spielen wir vor Turnieren eigentlich immer, immer zu viert, also im Doppelmodus dann halt. Und das ist halt ganz geil, so für den Score ein bisschen, um reinzukommen und so. Und dann Catch 40 halt für Check-Training.
Catch 40, erklär gerne mal einmal, weil ich glaube, das hat nicht jeder auf dem Schirm.
Man fängt bei 61, also man spielt die Finishes von 61 bis 9, nee, bis 100, durch, glaube ich. Und quasi, es kommt drauf, also je eher man das checkt, desto mehr Punkte bekommt man. Also wenn man dann halt, man hat 6 Darts Zeit, wenn man das mit 2 Darts checkt, kriegt man 3 Punkte, wenn man es mit 3 Darts checkt, kriegt man noch 2 Punkte und alles danach dann halt 1 Punkt. Und man muss dann halt versuchen, 40 Punkte dann halt zu erreichen quasi.
Ja, ist auch eine gute Option, finde ich auch, spiele ich auch öfter mal ganz gerne.
Läuft nicht schlecht auf jeden Fall, das Trinkspiel.
Wie viele Turniere spielst du so circa?
Schon viel. Also ich versuche so, in der Woche sind es meistens schon so 2, 3, würde ich sagen. Also 2 eigentlich immer.
Ist auch was, was man von ganz vielen wirklich guten Spielern hört, dass das so das Hauptding ist, was dich dann besser macht. Ist auch bei euch da in der Region ein bisschen entspannter als zum Beispiel bei uns hier im Norden und so. Da musst du echt gucken, dass du irgendwie da deine Turniere wöchentlich überhaupt findest, ne? Das ist ja immer so eine Sache.
Also wenn du bei uns wirklich, sagen wir mal so im Umkreis von 50 Kilometern spielst, dann kannst du bei uns in der Woche 4 Turniere ohne Probleme spielen.
Ja, das ist schon was sehr, muss man sagen, luxuriöse, also eine luxuriöse Situation. Weil das natürlich top ist, da brauchst du ja theoretisch, wir sehen ja kein eigenes Training mehr, wenn du die alle mitnimmst.
Nee.
Und
Das ist das Gute. Und ich finde halt dieses Spielen auf Turnieren, das bringt einen halt einfach viel, viel weiter als nur zu Hause zu trainieren, weil du kannst im Training so schön spielen, wie du willst, aber es ist halt einfach jedes Mal was anderes, wenn du dann halt wirklich eine Drucksituation hast oder da mal ein paar Leute hinter dir stehen und zugucken. Und das kann man halt zu Hause nicht simulieren. Das geht einfach nicht.
Ich hatte auch mit dem Jared Becker, kennt der den oder andere mit Sicherheit auch mal geschrieben.
Auch guter
Und der
Freund von mir.
meint, achso, siehst du, der meinte nämlich zu mir, dass er auch Bock hätte, irgendwann mal eine Folge aufzunehmen, aber dass er, also es war schon Anfang irgendwie Februar oder so, als wir geschrieben haben. Und da meinte er, hat die nächsten 3 Monate eigentlich geplant, 6 Turniere pro Woche zu spielen und auch durchgeplant sozusagen. Also das ist schon krass, wenn du diese Option überhaupt hast, ne, dass das möglich ist in deinem Umkreis.
Ja, aber Jared ist halt auch so krass. Also der spielt halt PDC dann bis nachmittags und fährt dann halt abends auch noch auf ein Turnier. Also so ist der halt drauf, ne? Das ist halt, ja, ist nicht
Aber
so
man
mein
sieht halt, dass es
Ding.
was bringt, auch bei ihm, ja. Also.
Definitiv, der hat auch geisteskranke Entwicklung gemacht. Das ist echt brutal. Aber der trainiert ja auch zu Hause 6 Stunden oder so. Das ist halt auch heftig.
Ja, da ist der Fokus auf jeden Fall dann in die Richtung gesetzt,
Ja,
kann man sagen.
definitiv, definitiv.
Ja, vielleicht kommt er auch mal irgendwann in der Folge hier, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Erzähl mal so ein bisschen über deine größten Erfolge so aus deiner persönlichen Sicht bisher im Dart, was so deine Meilensteine auf deinem Weg bisher waren.
Also, das ist wahrscheinlich auch immer das, was alle anderen immer als erstes denken. Das steht halt so für mich über allem, ist halt dieses Development Tour Viertelfinale letztes Jahr im Mai in Hildesheim. Das war für mich halt auch so, wo ich so gesehen habe, ey, du kannst wirklich mit Leuten, wo du denkst, die sind viel besser als du, kannst du halt wirklich mithalten und kannst halt auch gegen die gewinnen. Wo ich da zum Beispiel gegen Anton Östlund und Jensen Walker gewonnen habe. Das sind halt, ja, sind jetzt auch nicht so die ganz, ganz großen Namen, aber das sind halt auch schon Leute, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt, dann sagen die einem auch was auf jeden Fall. Dann würde ich eigentlich schon sagen, kommt das Next-Gen-Viertelfinale, was ich jetzt im Februar, am ersten Wochenende auf jeden Fall gespielt habe. Ja, und dann habe ich noch zweimal letzte 16 gespielt, auf jeden Fall bei der Next-Gen, das war auch nicht schlecht. Dann Jugend-WM, das vergesse ich immer total, dass ich da auch mal mitgespielt habe. Das war auch richtig geil, dass ich mich in meinem ersten Development-Tour-Jahr, was ich komplett gespielt habe, wo ich sogar ein Wochenende ausgelassen habe, dass ich mich dafür Jugend-WM qualifiziert habe. Das war richtig cool. Dann so der erste wirklich große Erfolg, da sind wir im Viererteam Niedersachsenmeister geworden. Zum Beispiel mit Sascha Stuhlemer zusammen. Der Name wird dir bestimmt auch was sagen. Ja, das war's so. Und dass ich noch einen neuen Darter geworfen habe hier auf einem kleinen Dattelturnier bei uns. Das war, zähle ich auch immer mit zu den größeren Dingern auf jeden Fall.
Oh ja, das ist halt schon ein
Ja.
ordentliches Highlight nochmal. Wo hast du den geworfen? Auf einem kleinen Turnier bei euch einfach? Oder?
Ja, also der Ort heißt Marienau. Das ist so 15 Minuten von Hameln entfernt, zwischen Hameln und Hildesheim. Und da war quasi dann, also die machen ein Monatsturnier und dann so eine Endserie quasi, wo dann die besten 20 der Rangliste halt nochmal um den Pokal dann halt spielen. Und da habe ich in der Gruppenphase einen Neuner geworfen.
Ja, da haben sie alle nicht schlecht geguckt, irgendwann von
Ja,
außen auf so einem kleinen Turnier. So.
ich habe mich auch selber sehr erschrocken, muss ich sagen. Also
War dein erster auch selber oder hattest du im Training schon?
nee, das war tatsächlich komplett der erste.
Na, das ist natürlich nochmal doppelt besonders. Weil ich sag mal, ich bin da weit von entfernt. Ich glaube, mein Bestes waren 5 Perfekte oder so. Also ich warte noch auf mein 11 Data. 12er hatte ich jetzt ein paar Mal, aber der 11er ist jetzt das nächste Ziel. Aber den Neuner dann natürlich gleich auf dem Turnier live zu spielen, ist natürlich wirklich krass.
Ja, das Coole war, dass ich mir da in dem Moment so gar keine Gedanken irgendwie drum gemacht habe. Also ich bin halt aufs Board gegangen und dachte so, ja, halt eben passiert halt eh nicht, ne? Ja, und dann zack, zack, zack. Also das war halt.
Und die klassische Route.
Ja, ganz, ganz standardmäßig. Zweimal 180 und dann Triple 20, Triple 19, Doppel 12.
Ja, das ist schon wirklich brutal, muss man sagen. Und auch die ganzen anderen Sachen, die du jetzt so genannt hast, da oft ins Preisgeld überhaupt zu kommen bei diesen PDC-Serien, ist ja schon sehr, sehr stark, sehr viel wert auch.
Ja.
Wenn du dir jetzt selber vergleichen würdest, Next Gen und Development Tour, was spielst du lieber?
Boah, das ist schwierig tatsächlich. Da habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das hat halt beides so seinen Reiz, ne? Bei der DevTour würde ich prinzipiell sagen, ist das Niveau höher wenn man sich jetzt die Breite einfach mal anguckt, weil halt auch logischerweise viel mehr Teilnehmer sind. Aber bei der Next Gen finde ich halt diesen Gruppenmodus ganz angenehm, muss ich sagen. Aber dann kommt halt auch wieder dazu, dass ich es halt absolut bodenlos finde, dass da Double In, Double Out und Master Out gespielt wird. Ist halt eine Änderung, die meiner Meinung nach jetzt nicht so viel Sinn gemacht hat, wenn man dann halt bei der Super League auch einfach nur 501 Double Out spielt. Aber nee, also ich würde sagen, ich spiele auf jeden Fall trotz dessen, wenn es wirklich 501 Double Out ist, spiele ich Next Gen lieber auf jeden Fall.
Ich muss sagen, diese verschiedenen Modis, die hatten mich auch sehr abgeschreckt. Ich hatte auch überlegt, mal einfach so aus Erfahrung mal so ein Wochenende mitzunehmen. So jetzt in dem aktuellen Stand ist auch nicht viel zu holen, aber einfach die Erfahrung wäre jetzt schon mal cool auf dieses ganze
Ja, aber das
Erlebnis.
bringt halt viele Leute auch wirklich weiter. Also ich kenne extrem viele Leute, die halt gesagt haben, ja, einfach nur mal so zum Erleben halt quasi und die danach dann halt wirklich auf Turniere fahren und halt echt teilweise wirklich 5 Punkte mehr im Schnitt spielen als vorher. Also das kann dann halt wirklich nochmal so einen kleinen mentalen Kick geben, wenn man das mal so gesehen hat.
Ja, das ist eh ein spannendes Thema, so wenn man da so ein bisschen so einen Knotenpunkt lösen kann. Aber ich finde es auch zum Beispiel, diese Double In, das war für mich so ein Ding. Bei diesem ersten Block dieses Jahr hatte ich überlegt, mit hinzufahren. Aber hat mir gedacht, wenn ich das erste PDC-Turnier gleich Double In spiele und dann komme ich da die ersten Legs gleich nicht rein, richtig, so, dann hast du gleich für die Birne sowas zu verarbeiten. Dass ich mir dachte, nee, dann warte ich lieber noch ein bisschen auf einen anderen
Ja.
Modus.
Also
Also.
naja, klar, man spielt es halt trotzdem, ob man es gut findet oder nicht. Dieses Master-Out-Ding, das war dann auch tatsächlich ganz witzig eigentlich, aber mehr als, haha, guck mal hier, ich kann mit Triple 20 ausmachen, war es dann halt auch wirklich nicht. Also, ja.
Und
Hätte
wie
ich
ist
besser
denn bei dir?
gefunden, wenn
Hast du
man da.
die Turniere in England bei der DevTour auch mitgenommen?
Letztes Jahr, dieses Jahr tatsächlich noch nicht, weil das beruflich nicht gepasst hat bei mir. Aber letztes Jahr habe ich alle Wochenenden außer eins mitgenommen.
Hast du, weil das ist ja was ich von vielen Spielern immer so höre, die da auch überlegen, das ist ja das Thema Finanzen und wie man das stemmt und Sponsoring und Co.
Ja.
Hast du da so eine, kannst du so eine etwa Größe nennen, was man, wenn man die Dev-Tour durchspielt, in etwa Finanzbedarf rechnen müsste für so ein Jahr?
Also, ich sag mal so, letztes Jahr, wenn man jetzt nur die England-Turniere mitrechnet, glaube ich, muss man da mindestens pro Wochenende 500 Euro einplanen. Oder sind 4 Wochenenden, glaube ich, in England. Also kann man so mit 2000 Euro planen, würde ich sagen. Ja, das Gute war, dass ich halt auch immer was eingespielt habe, deswegen ging das halt auch einigermaßen. Aber dann kommen halt solche Geschichten dazu, wie dass das halt in der Ferienzeit auf einmal ist und dass dann die Flüge statt 100 Euro auf einmal 250 Euro kosten, ne? So, und das sind dann halt so Dinger, wo man sich denkt, jo, ich fliege hier jetzt halt hin, habe hier jetzt halt 500 Euro ausgegeben, nur für Startgeld, Hotel und Flüge. Ich habe noch nichts gegessen, noch nichts getrunken. Ja, also da denkt man sich schon, wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt auf jeden Fall mal den ein oder anderen Euro Preisgeld mitnehme.
Naja, was dann natürlich auch den Druck nicht gerade einfacher macht, wenn man so dann da steht, ne? Aber du hast, habe ich gesehen, auch schon den einen oder anderen Sponsor, ne, der dich ein bisschen unterstützt.
Das ist tatsächlich seit diesem Jahr, also auch eine ganz geile Geschichte. Also es ist der Dartshop Basinghausen, kann man ja erstmal vorweg sagen. Und ich habe quasi dann Bescheid bekommen am ersten Next-Gen-Wochenende vorm ersten Turnier, dass ich quasi dann die Woche drauf hinfahren darf und meinen Vertrag da halt unterschreiben darf. Ja, und das ist halt absolut geiles Gefühl. Da habe ich jetzt wirklich so 1,5 Jahre schon wirklich darauf hingearbeitet, dass das mal irgendwann passiert, oder habe halt gehofft, dass es irgendwann passiert. Und wenn der Moment dann halt wirklich kommt, dass man dann halt mit dem Aufkleber da rumrennen darf, das ist dann halt echt schon ein ganz geiles Gefühl so. Und es gibt einem halt auch neue Möglichkeiten, ne? Also zum Beispiel, jetzt habe ich die zwei Host Nation Qualifier für Leverkusen und Kiel mitgespielt, obwohl ich halt keine Q-School gespielt habe. So, und das wäre halt ohne die Unterstützung da halt nicht möglich.
Ja, auch an der Stelle wirklich cool, dass der Dartshop das macht in dem Fall. Oder generell kann man, glaube ich, mal sagen, für alle so kleinen Unternehmen, die da auch so einzelne Spieler in der zweiten Reihe quasi unterstützen. Das ist eine tolle Sache, weil erstens, glaube ich, wird es immer mehr kommen, weil der Sport ja auch immer mehr in der Breite ankommt. Und andererseits ist es aber natürlich auch cool, wenn man so ein bisschen Vertrauen auch in Nachwuchstalente und so steckt und nicht alle immer nur den großen drei Namen hinterherrennen.
Ja.
Von daher schon eine schöne Sache, dass das überhaupt passiert, ne?
Ja, da bin ich Frank auf jeden Fall sehr dankbar, dass er das immer mitmacht. Ja, vor allem muss man dann halt auch bedenken, ne, der hat halt, glaube ich, 20, 25 Spieler bestimmt unter Vertrag. Also das kostet dann ja halt auch immer ein bisschen. Muss man halt auch bedenken.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch was vom Gefühl was Schönes ist jetzt so, wenn man quasi schwarz auf weiß hat, dass auch jemand anderes an einen glaubt und einem zutraut sozusagen, weil sonst ist es ja oft so im Sport, dass man selber natürlich erstmal sozusagen an sich glauben muss und wissen muss, man hat Potenzial für dieses und jenes. Aber das ist ja so ein Schritt, wo dann auf einmal jemand quasi dir durch eine finanzielle Aufwendung sagt, ich glaube auch daran, dass du es schaffen kannst, ne?
Das ist richtig. Und noch ein positiver Nebeneffekt ist halt, dass man dann halt auch so Reisegruppen bildet, ne? Also wir sind jetzt nach Kalkar zum Beispiel mit dem Team vom Dartshop Basinghausen halt gefahren. Also wer war mit dabei? Jared Becker war mit dabei, Marcel Erber, Michael Hurz, Sascha Stuhlemer, Jonathan Schütte und ich. Ist dann halt schon auch ganz geil, wenn man diese Reisen dann halt auch zusammen machen kann.
Auf jeden Fall, ja, und das ist auch, wenn du jetzt die Namen so, also ich habe alle Namen ja schon gehört, so viele, die jetzt ab und an drin gucken bei den Turnieren und Co., würdet eh nicht gehen. Also, das ist natürlich auch ein cooles Niveau untereinander, dann sozusagen sich zu helfen und zu besprechen, weil ihr ja alle dann die ähnlichen Phasen durchlebt und Co.
Definitiv, da kann halt einer vom anderen lernen. Da gibt's halt zum Beispiel wie Hurzi, der hat halt 2013 schon European Tour gespielt, so. Da war ich 10, so, da war noch nicht an Dartspielen zu denken, ne? Und wenn man dann halt einfach nur diese ganzen Geschichten von ihm da früher halt mitbekommt, da kannst du halt einfach nur lernen, ne? Und das ist halt einfach das Geile, wenn man dann da halt in so einer Gruppe unterwegs ist, dass man sich da dann halt so austauschen kann.
Dann hatte ich, glaube ich, noch gesehen, du hast auch beim Turnier von My Dart Coach, beziehungsweise von Big Fish, ist ja, gehört ja dazu so ein bisschen
Ja.
firmenmäßig, hast du, glaube ich, auch im Finale gestanden, ne? Jetzt erst in diesem Jahr.
Ja, das war Big Fish Masters, hieß das ja. Das war ein bisschen kleiner als die My Dart Court Championship, aber es war quasi in der gleichen Halle. Und ja, da bin ich auch, ja genau, da habe ich sogar gegen Christopher Turner also im Finale verloren. Das war das Turnier, ja. Das ja, habe ich aber auch gut gespielt den Tag. Also das hat richtig Bock gemacht.
Den Micha Wattenberg, der hat ja alles so mit leitet und Co. Werdet ihr im Übrigen auch hier hören in den nächsten Folgen. Da ist der Aufnahmetermin auch schon fest. Also die Stimme, die der ein oder andere vom Checkout-Podcast kennt, die werdet ihr hier auch bald mal hören. Da so viel nur dazu mal an der Stelle. Dann geh gerne mal so ein bisschen in deine persönlichen Ziele rein. Das machen wir hier oft im Podcast, dass wir so ein bisschen drüber sprechen. Einmal so dieses Jahr konkret, was da noch so ansteht, was für dich so ja, Ziele sind, die du festmachen kannst. Und einmal so perspektivisch in die nächsten 3, 4 Jahre, wo du gern hinwollen würdest.
Also jetzt kurzfristig für dieses Jahr ist das große Ziel für mich, was über allem steht, halt quasi Super League-Teilnahme. Möchte ich unbedingt schaffen. Dafür sieht es ja momentan auch nicht schlecht aus, sage ich mal, oder beziehungsweise relativ gut. Aber ich glaube, da muss man jetzt halt einfach durch, auf der Next Gen durch konstante Ergebnisse halt versuchen, da seine Position zu halten oder vielleicht auch noch ein bisschen zu verbessern. Und ich glaube, dann ist das auf jeden Fall machbar, da irgendwie reinzurutschen. Da wird für mich schon ein relativ großer Traum in Erfüllung gehen, weil das immer so mit das erstmal so erreichbarste Ziel ist, was ich so habe. Ja, und dann haben wir jetzt noch einen neuen Dartverein gegründet. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Da ist auch das Ziel, dass wir da auf jeden Fall erstmal einen guten Durchmarsch schaffen und da auf jeden Fall erstmal ein, zwei Ligen höher gehen noch. Ja, und so auf lange Sicht möchte ich in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall einmal European Tour spielen. Ja, und
Hast du
Jugend-WM
die
wäre nochmal nicht schlecht.
Qualifier schon mitgespielt für die European Tour Events?
Ja, zwei habe ich ja jetzt mitgespielt. Das müsste vor 3 Wochen gewesen sein für Kiel und Leverkusen. Ja, war jetzt spielerisch nicht so der Leckerbissen, aber immerhin viele Erfahrungen mitgenommen.
Ja, das kommt dann noch. Und Super League ist auch ein spannendes Thema, hatte ich hier im Podcast tatsächlich noch gar nicht so oft thematisiert. Können wir vielleicht mal reingehen, weil ich weiß, dass das immer so ein bisschen undurchsichtig ist für den einen oder anderen Zuhörer. Wie viele von der Next Gen qualifizieren sich am Ende?
Also dieses Jahr machen sie es ja komplett nur über die Next Gen. Ich glaube, von der Erwachsenenrangliste müssen die Top 20 sein und von der Jugendrangliste die Top 4. Das Gute für mich ist halt, dass ich theoretisch auch noch in der Jugendrangliste mitzähle. Also wenn ich es nicht über die Erwachsenenrangliste schaffe, dann würde ich halt wahrscheinlich noch über die Jugendrangliste nachrutschen, wenn ich halt weiter da oben bleibe.
Und dann sind diese ja auch nur 24, die spielen oder füllen sie das aus?
Nee, es werden nur komplett über Next Gen ausgespielt.
Okay, weil letztes Jahr waren es doch 30 oder so, ne? Die gespielt haben.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es müsste sein, die hatten 5-6er-Gruppen, glaube ich, letztes Jahr.
Hm, glaube auch.
Oder 6-5er-Gruppen, irgendwie so. Da haben sie dann ja aber nur, ich glaube, irgendwie 20 Plätze über Next Gen und dann irgendwie noch 12 vom letzten Jahr halt noch, die halt nicht in ihrer Gruppe letzter oder vorletzter geworden sind, die haben sie halt auch noch drinnen gelassen.
Genau, irgendwie so war das, glaube ich, immer bisher,
Ja.
ne? Dass die sich durch die Gruppe durchgekämpft haben, dass die
Genau,
immer
dass die
schon
dann drinnen
gesetzt waren
geblieben
für
sind
nächstes Jahr.
quasi. Ja, aber ich finde es so jetzt besser, wie sie es gemacht haben, dass komplett nur über Next Gen verteilt wird, weil du musst die Leute ja halt auch irgendwie dafür belohnen, dass sie das ganze Jahr halt unterwegs sind und da halt auch echt viel Geld für ausgeben. Und deswegen finde ich das jetzt so eigentlich eine gute Variante.
Ich finde es auch cool, weil du wirst doch vielen oder sag mal einige neue Namen sehen, die du
Ja,
jetzt vorher noch nicht gesehen
definitiv.
hast halt. Und da waren jetzt viele auch wirklich bei der Super League immer, die nur das gespielt haben, ne? Also die quasi immer so gut genug waren, um
Ja.
durch die Gruppe zu kommen und dann immer jedes Jahr wieder gesetzt waren. Für die ist natürlich ein bisschen bitter jetzt. Deshalb werden wir auch einige Namen, die immer jetzt dabei waren, nicht mehr sehen. Aber ich finde es auch ganz cool, dass da mal ein bisschen frischer Wind quasi rinkommt.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man da dann halt auch mal wirklich ein paar neue Namen sieht. Und ich glaube, das passt so. Da hat die PDC Europe eine ganz gute Entscheidung getroffen.
Dann lass uns mal einmal in den Profizirkel reingehen. Mache ich immer ganz gern. Wer ist denn von den PDC-Jungs dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspieler?
Also auf einen Lieblingsspieler kann ich mich nicht festlegen. Es ist so eine Gruppe aus so drei, vier, würde ich sagen. Also ich fand Steve Beaton immer absolut überragend. Ricky Evans ist für mich auch absolut genial, der Typ. Und dann halt aus deutscher Sicht noch Ricardo, den ich auch ganz gut kenne, und Martin Schindler.
Steve Beaton ist cool, dass du ihn nennst, weil für mich ist er doch einer meiner Lieblingsspieler immer gewesen. Jetzt hat er ja leider aufgehört, aber auch so diese Konstanz über quasi 20 Jahre, ohne je groß herauszustechen, so jetzt auch von seiner Art, aber so dieses Gentleman's-mäßige durchgezogen, fand ich auch immer sehr cool.
Ja, den konntest du halt die letzten 20 Jahre um 3 Uhr nachts wecken und der hat halt 90 gespielt, ne? Das ist halt echt brutal. Also, und vor allem der Wurf ist halt auch absolut ikonisch, wie man halt so einen geilen Wurf haben kann.
Ja, also absolute Legende auf jeden Fall. Weil du jetzt sagst, nachts um drei wecken und so, das ist ein Thema, was ich eh immer spannend finde. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt die Pfeile in der Hand nimmst, kalt, hast du direkt von Anfang an Touch drinne, so dass du sagst, du spielst trotzdem eine stabile 70 oder brauchst du eine Weile, bis du rinkommst?
Also normalerweise bin ich echt jemand, der sich schon wirklich eine Stunde einwerfen muss. Auch jetzt bei so kleineren Turnieren mache ich das auch immer eigentlich. Auf der anderen Seite weiß ich dann aber schon, wenn ich kalt ans Board gehe und da kommen dann halt schon gute Scores oder die Gruppen sind wenigstens gut, dann weiß ich halt schon, dass es heute ein guter Tag wird auf jeden Fall.
Weil
Aber
du kommst.
prinzipiell eher länger einwerfen.
Weil du kommst doch quasi dann viel über Touch, würdest du sagen. Also viel über einen Wurfgefühl, oder bist du sehr, dass du im Kopf deinen Wurf durchgehst, quasi irgendwie sozusagen
Nee,
mechanisch?
das geht alles nach Gefühl eigentlich.
Weil bei
Nach Gefühl
mir.
und nach Marker. Also ich versuche mir den ersten halt immer genau ins obere Segment reinzuwerfen und dann wird das einfach relativ schnell hinterhergeworfen.
Hast du, ich habe neulich ein Video gesehen von Florian Hempel, der macht ja auch diesen Hempel-Tempel jetzt, macht ja auch seinen neben
Habe ich
dem
auch
Podcast
gesehen,
mit.
ja.
Genau, und der hat ja auch dieses Video gemacht, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo er gesagt hat, mit dem den Flight anwerfen.
Ja, das ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil das habe ich die letzten paar Tage im Training auch mal probiert. Ja, also ich finde das halt, also es hört sich halt absolut logisch an, ne, wenn er das halt so erzählt. Also da habe ich mir vorher noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, und im Training hat das jetzt auch ganz gut funktioniert. Nur bei mir ist halt das Problem, ich mag das halt nicht am Oki immer so hin und her zu laufen. Also wenn ich halt einen Dart unter die Triple 20 werfe, dann gehe ich halt einfach auf 19 und wenn der auch noch drunter geht, dann gehe ich halt auf 18. Also sieht man halt ganz oft bei mir, dass ich relativ oft eine 93 werfe, also einfach Single 20, Single 19, Triple 18. Ja, deswegen, ich bin nicht so der Mensch, der da jetzt am Oki großartig viel hin und her laufen muss.
Vielleicht für die Zuhörer nochmal, die das Video nicht gesehen haben, da ging es darum, dass Florian Hempel erklärt hat, wenn der erste quasi steckt im Triple-Segment, dass er dann viel guckt, wie der Flight steckt und versucht quasi in die Flight-Öffnung zu werfen, dass der Pfeil dann hinterher gleitet in das Feld direkt wieder. Weil der prinzipiell Sinn macht physikalisch. Ich habe es auch ein bisschen probiert. Ich muss sagen, für mich, gut, für mich ist das Hauptproblem sowieso, dass der erste erstmal stecken muss, aber wenn der steckt. Für mich ist es, mich bringt es eher ein bisschen raus, so diesen Fokus dann auf den Flight zu setzen.
Das war auch genau mein Problem. Weil ich halt immer eigentlich genau auf den Barrel ziele und nicht auf den Flight hinten. Und dann habe ich es halt auch wirklich ein paar Mal gehabt, dass der da dann halt wirklich schon ein gutes Stück über den, der schon im Board steckt, quasi rübergegangen ist.
Ja, aber es ist auf jeden Fall was Cooles, was man mal so selber testen kann. Schnell, sowas
Ja, auf jeden
finde ich
Fall.
immer gut, wenn jeder schnell einfach bei sich umsetzen kann und selber prüfen. Ja. Alles klar, wir sind fast schon wieder von der Zeit durch. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich am Ende nochmal die Frage aufmache, wenn du dich selber jetzt treffen würdest. Du hast gerade angefangen mit Dart und merkst, dir macht das richtig Spaß, aber du willst besser werden. Welchen Tipp würdest du dir aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mir selber nicht so viel Stress machen muss. Dass es auch mal okay ist, wenn man auch mal schlecht spielt. Also, dass man halt nicht immer dauerhaft alles über 70 spielen kann. Und dann würde ich mir noch sagen, mehr doppelt zu trainieren. Das sind, glaube ich, so die drei Sachen.
Trainierst du die teilweise nochmal gesondert oder nur durch die Trainingsspiele, wie du von meintest?
Also halt nur 121, wobei ich eigentlich glaube, es würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, aber da ist dann die Motivation nicht immer so vorhanden, wenn man das halt wirklich auch mal komplett einzeln trainieren würde und halt so auf Straßen werfen würde, ne? Also zum Beispiel dann immer ein Dart auf 16, also auf Doppel 16, 8, 4, zum Beispiel dann 20, 10, 5 oder 18, 9, 4, halt immer so die Sachen, die dann halt Sinn ergeben, ne?
Ja, weil ich selber habe es auch oder probiere auch immer noch mit Training und so oder hin und her, weil ich habe auch oft diese, dass ich mir jetzt denke, ich werfe jetzt mal 100 Pfeile auf Tops, Doppel 10, Doppel 5 oder so, dass ich da halt schnell so ein Motivationsproblem kriege.
Absolut, das kenne ich. Ja, deswegen lasse ich das auch nicht raus. Lasse ich das auch raus. Aber ein guter Freund von mir, der auch einen Darts-Trainerschein tatsächlich hat, hat mir mal mitgegeben, dass man schon auf diese Straßen werfen soll auf jeden Fall und sich dann tatsächlich wirklich mal aufschreiben soll, wie so die Trefferquote ist, weil du dann halt immer einen Wert hast, an dem du dich orientieren kannst oder lang ranhangeln kannst. Und da sagt halt das absolut Wahres, ne? Also da hat man dann halt auch immer so eine kleine Motivation, im nächsten Durchgang dann halt wieder besser zu sein als vorher oder mal den Bestwert zu brechen, irgendwie sowas halt.
Ist übrigens, was ich spiele für Skoja. Was bei Skoja, falls jemand von Skoja zuhört, geil wäre, wenn es langfristig noch dazu kommt, statistikmäßig, dass man auch sagen kann, man guckt sich an, wie viel aus meinen letzten 100 Spielen auf Tops habe ich an Quote und so weiter, weil das was super helfen würde bei der eigenen Einschätzung.
Das stimmt.
Ne? Gut, alles klar. Dann haben wir wieder einige Tipps mit dabei. Ich kann vielleicht noch mit reinwerfen, es gibt doch so einen Trainingsplan. Wo man quasi 1,5 Stunden dauerte circa, durchspielt an Bord verschiedenste Sachen und dann Punkte kriegt. Und das kann man auch mal so alle Vierteljahr machen, da jetzt auch viel um Doppeltraining. Der ist, glaube ich, von Anton Payen, wenn ich mich nicht irre. Ich packe euch auf jeden Fall mal die Website mit in die Beschreibung drin, wo man den downloaden kann. Und in der Beschreibung auch und in den Shownotes wie immer natürlich der Instagram-Account von Finn. Gerne mal reinfolgen und auch den Weg weiter verfolgen. Und dann sage ich an der Stelle Good Darts, dir schon mal Danke, Finn. Und das Schlusswort übergebe ich gerne dir an die Zuhörer.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Wie wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, finde ich das ganz cool, was du eigentlich machst, dass du halt auch den Spielern aus der zweiten, dritten Reihe oder auch von den aufstrebenden Spielern halt, dass du denen auch mal die Chance gibst, sich hier so ein bisschen zu präsentieren. Und ja, mach weiter auf jeden Fall. Ich wünsche dir nur das Beste.
Danke für die netten Worte und in diesem Sinne danke für Zuhören an euch alle und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.